Jesus. Ja, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, schwor er bei sich selbst, da er bei keinem größeren schwören konnte, und sprach: Wahrlich, ich werde dich reich segnen und dich sehr mehren. Amen. Und so erlangte er die Verheißung, nachdem er mit Geduld ausgeharrt hatte. Amen. Ja, wir haben vor kurzem ja über diesen Punkt des Ankers gesprochen und dass er hineinreicht bis ins Allerheiligste, bis hinein hinter den Vorhang. Und in dem Zusammenhang haben wir gesehen, dieser Anker hat viel mit der vor ihnen liegenden Hoffnung zu tun. Und irgendwo in der Gemeinschaft sind wir, ja, haben wir irgendwie gesehen, es ist gut, noch ein bisschen mehr über die Hoffnung zu reden. Ja, ich habe ja hier einen Bibelvers zitiert von Römer 5, es steht: Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ja, es gibt Hoffnung, Gott macht uns Hoffnung, Gott gibt uns Hoffnung, und das Wort zeigt uns, die Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Gell, wir können im Leben auf viele Dinge hoffen. Ich habe schon auf viele Dinge gehofft. Wir alle, gell? Aber viele Dinge haben sich nicht erfüllt. Weil es kommt immer darauf an, wer die Quelle der Hoffnung ist. Wenn ich die Quelle bin, ich hoffe, dann kann es passieren oder nicht. Wenn Gott die Quelle ist der Hoffnung, dann sieht es schon anders aus. Gell? Bei Abraham war es so, wie es hier in Vers 13 heißt und 14. 14 heißt es ja: Wahrlich, ich werde dich reich segnen. Das war Gottes Verheißung an Abraham. Und darauf hat Abraham gehofft. Er hatte nämlich eine Situation, als Gott es sprach, zu dieser Zeit hatte Abraham überhaupt keinen Sohn. Er hatte keine Nachkommen. Es sah für ihn sehr traurig aus. Er hat so das Gott geklagt und Gott hat gesagt: Nein, nicht dein Knecht wird Erbe, sondern dein Sohn. Und für ihn war das erstmal nicht glaubwürdig. Ja, wenn du schon so viele Jahre verheiratet bist, so viele Jahre sind vergangen, du wirst immer älter und es gibt immer noch kein Kind. Und er war schon in einem Alter, da kann man schon eigentlich davon ausgehen, das wird nichts mehr. Und in dieser Zeit kommt Gott und sagt: Du wirst der Vater sogar nicht nur von einem Kind, sondern sogar von vielen Nationen. Und dann ist die Frage: Wie gehst du mit dieser Verheißung um? Wie ging Abraham damit um? Zum einen, denke ich, war es für ihn erstmal erfreulich. Er denkt, es gibt keinen Weg, keine Hoffnung. Und dann kommt Gott und sagt: Doch, Abraham, du wirst einen Sohn bekommen. Vielleicht lesen wir die Stelle kurz durch. Will ich das zu theoretisch hier alles aus dem Kopf erzählen? Kapitel 15, 1. Mose, Kapitel 15, da heißt es: Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. So: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht. Der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Amen. Wie viele Sterne sieht man denn am Himmel? Joachim, wenn man darauf guckt.
Mit bloßem Auge nur ein paar tausend.
Hast du schon mal erzählt?
Nee, ich verlasse mich auf Angaben.
Also da ist jemand, der hat gar keinen Sohn. Ist auch nicht mehr so jung. Und dann sagt er zu Gott, ja, was nützt es mir, dass du mir Schild und Schutz bist? Ich habe mal keine Nachkommen. Und Gott gibt ihm diese Verheißung. Zeigt ihm die Sterne im Himmel. Und wir haben damals ja noch ein dunkleren Himmel, weniger Luftverschmutzung, das heißt, er hat noch mehr Sterne gesehen wie wir heute. Der Himmel war voller Sterne. Ich denke nicht, dass Gott ihn in einem wolkenverhangenen Abend in die Sterne gezeigt hätte, sondern da war sicher alles voll mit Sternen. Gell? Wenn manchmal der Himmel so klar ist, du siehst so viele Sterne. Und er sagt, so viel Nachkommen wirst du haben. Und dann Abraham glaubt. Lobe den Herrn, schön, er hat geglaubt. Und er hatte nun eine Hoffnung. Und diese Hoffnung von ihm, die ist nicht zu Schanden geworden. Gell, wir sehen heute, Abraham hat das bekommen. Und er ist ein Bild und eine Ermutigung für uns, dass auch Gott uns Dinge verheißt. Gott gibt uns auch einen Blick auf die Zukunft. Er zeigt uns, was in Zukunft sein wird und möchte auch, dass wir ihm glauben. Eine Eigenschaft der Hoffnung ist was? So, erstmal für eine gewisse Zeit. Wenn du was hoffst, was ist da meistens auf dem Weg, bis diese Hoffnung sich erfüllt? Was war bei Abraham? Gott gibt ihm so eine Verheißung. Und was war? Ist gleich passiert? Hat er warten müssen? Lange?
Ja. Ausdauer.
Gell? Eine Hoffnung ist etwas interessanterweise, das oft Ausdauer braucht. Gell? Abraham hat nämlich Ausdauer gebraucht. Gott gibt ihm zwar die Verheißung und er glaubt ihm auch, Amen, aber jetzt braucht es noch Ausdauer. Gell? Wir haben ja von unseren Geschwistern der Ukraine gehört, frisch und neu und brennend. Wunderbar. Aber was brauchen Sie jetzt auch? Sie brauchen jetzt auch Ausdauer. Ja, Sie haben auch schon was gesehen, eine Hoffnung. Aber um an diese Hoffnung zu kommen, brauchen wir jetzt Ausdauer. Ja, das ist sehr schön und sehr wichtig. Abraham war auch in dieser Situation. Also Gott sagt zu ihm, wahrlich, ich werde dich reich segnen und dich sehr mehren. Und dann heißt es weiter, und so erlangte er die Verheißung, nachdem er mit Geduld ausgeharrt hatte. Also das heißt, wenn es um Hoffnung geht, geht es immer um Geduld und um Ausharren. Deswegen bringt auch der Schreiber vom Hebräerbrief, so wichtig ist dieser Anker. Was ist, wenn es nicht gleich passiert? War Abraham bis zum Ende klar? Hat er bis zum Ende unerschütterlich geglaubt? Nee. Sondern? Ja, er hat irgendwo der Hoffnung doch nicht mehr so ganz geglaubt. Ja. Beziehungsweise er hat sich überlegt, ob er vielleicht was falsch verstanden hat. Vielleicht muss er noch was hinzufügen, was tun, was arrangieren, damit die Hoffnung endlich sich erfüllt. Und das ist ein Prinzip, das uns die Bibel zeigt. Was hat ihm diese Aktion gebracht? Hat sie ihm was gebracht?
Nee.
Leid. Viel Leid. Ja. Viele Probleme. Ja. Ihm Probleme, seinen Kindern Probleme, sogar seine Nachkommen Probleme. Sogar bis heute Probleme. Er wollte einen erben und er hat einen Wildesel bekommen. Ja, oder? Gott sagt, er wird sein wie ein Wildesel, der Ismael. Er wollte einen lieben, treuen Sohn, und stattdessen hat er einen bekommen, der seine Nachkommen alle Zeit entgegengerichtet war. Und es ist so einfach, es ist ein schönes Bild und hilft uns, weil es zeigt, diese Hoffnung, die Gott gibt, diese Verheißung, die Gott gibt, auf das, was wir hoffen, erlangen wir, ohne was hinzuzutun. Abraham musste nichts hinzutun, er musste nur ausharren. In Geduld ausharren. Und das Schlimmste, was wir tun können, ist versuchen, auf das, was unsere Hoffnung ausgerichtet ist, zu versuchen, es zu beschleunigen. Mit eigener Kraft irgendwie noch was hinzuzufügen. Ja, eigentlich wollte ich über Hoffnung reden heute Morgen, ganz kurz. Das war jetzt nur mal die Einleitung, jetzt kommt der eigentliche Teil. Wenn wir über Hoffnung reden, dann finde ich immer schön zu sehen, dass wir alle einst ohne Hoffnung waren. Das finde ich als Ausgangspunkt immer gut. Wenn du jetzt Hoffnung hast, kannst du gut zurückgucken und sagen, einst hatte ich keine. Es gibt so viele Menschen, die haben keine Hoffnung. Und deswegen ist es auch schön und gut, wenn wir Menschen finden, die offen sind, dass man ihnen Hoffnung geben kann. Ja, der Vers beginnt, oder den Vers steht in Epheser 2, 11 bis 12, vielleicht liest denn jemand.
Deshalb denkt daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die mit der Hand am Fleisch geschieht, dass ihr zu jener Zeit von Christus getrennt wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt.
Amen. Diese zwei Verse haben mich sehr beeindruckt, als ich sie das erste Mal gelesen habe. Sie beeindrucken mich heute immer noch, aber damals, wenn du sie das erste Mal liest, umso mehr, weil es war so genau meine Erfahrung, dass ihr zu jener Zeit von Christus getrennt wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremden Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Muss man sich immer wieder, ja, mal wieder neu zeigen. Die Menschen ohne Gott haben keine Hoffnung. Ja, die haben schon Hoffnung, aber eine Hoffnung, die zerschanden macht. Ja, es gibt eine Hoffnung, die lässt nicht zuschanden werden. Nämlich diese Hoffnung, die wir auf Gott setzen. Eine Hoffnung, die von Gott kommt. Meine Hoffnung, auf das ich hoffe, das wird zuschanden. Und wir haben, glaube ich, alle Menschen oder kennen Menschen, ich kenne viele in meiner Arbeit, in meiner Umgebung, sind viele junge Leute. Sie hoffen alles Mögliche, aber irgendwo bin ich mir oft zu wenig bewusst, sie haben gar keine wirkliche, echte Hoffnung. Keine Hoffnung, die tragfähig ist. Keine Hoffnung, die in die Zukunft reicht. Weil das Kennzeichen der Hoffnung ist, sie reicht und zielt nach vorne. Weißt du, hoffst auf etwas, das wird noch kommen. Und wenn du auf etwas hoffst, das noch kommen wird, dann hoffe doch bitte auf das, was auch kommt. Oder? Also wenn du dir jetzt vorstellst, ich hoffe auf was und dann kommt es nicht, dann ist die Enttäuschung groß. Und um uns herum sind viele Menschen, die hoffen, aber ihre Hoffnung lässt sich zu Schanden werden. Weil diese Hoffnung muss immer in Gott gegründet sein. Und wie kann jemand Hoffnung bekommen? Woher kommt alle Hoffnung, die wir haben? Worauf müssen wir denn unsere Hoffnung begründen? Ich habe vorhin mit Alexander mich unterhalten über zwei Bücher, die wir jeder von uns liest, zurzeit ein Buch. Und in seinem Buch, wo er liest, da gibt es viele Bibelverse. Und in meinem Buch gibt es viele Sätze. Aber keine Bibelverse. Zumindest bis jetzt nicht, die ersten paar Seiten. Welches Buch scheint er, glaubt ihr, ist hoffnungsvoller? Alexander Seitz, ich glaube es auch, ja. Weil natürlich alles, was wir reden und tun, es muss eine Grundlage haben. Einerseits Gott, aber wie können wir das fassen, was eine Grundlage ist? Da brauchen wir dieses Buch hier. Deswegen brauchen wir den Vers in Römer 15, Vers 4. Eva, komm. Du sitzt gerade in meiner Richtung. Lies uns mal bitte vor. Ja, Römer 15, 4.
Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist unsere Unterweisung geschrieben, damit wir durch Ausdauer und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung
haben. Okay, nochmal, alles,
was zuvor geschrieben ist, das ist unsere Unterweisung geschrieben.
Also zum einen ist alles, was geschrieben wurde, zur Unterweisung. Und jetzt?
Damit wir durch Ausdauer und durch die Ermutigung der Schrift Hoffnung haben.
Wir brauchen auch wieder hier steckt drin, damit wir durch Ausdauer und durch Ermutigung der Schrift Hoffnung haben. Ja, die Schrift gibt uns Hoffnung. Und die Schrift stärkt auch unsere Ausdauer. Ja, wir wissen im Hebräerbrief, da haben wir es mit Geschwistern zu tun, denen geht es wie uns. Man lässt nach. Man wird älter. Man sieht nicht so immer das, was man vielleicht gedacht hat, es kommt gleich, ist immer noch nicht da. Als der Herr Jesus aufgefahren war, was haben Sie gedacht nach seiner Auffahrt?
Er
kommt bald wieder. Die waren sich felsenfest überzeugt, der kommt bald wieder. Also zur Lebzeiten noch. Paulus beschreibt es ja im Thessaloniker, gell, er sagt, der Herr wird wiederkommen, Posaunenblasen und die wir leben, werden mit ihm entrückt werden. Das Wir hat er auf sich bezogen, wir beziehen es auf uns. Amen. Weil bei ihm hat es nicht gereicht, ja. Seine Hoffnung war, dabei zu sein, aber das war jetzt nicht, Gott hat ihm nicht verheißen, Paulus, du wirst dabei sein. Das hat er für sich genommen. Es ist gut, diese Haltung zu haben, aber er ist schon entschlafen. Er wird halt mit uns sein, wenn wir sind. Aber es ist gut, immer daran zu glauben, ja. Ja, also das heißt, wir hoffen und es braucht Geduld und wir brauchen das Wort, weil dann haben wir auch was Gegründetes. Denn die Schrift soll uns ermutigen. Die Schrift soll uns ausrichten. Und deswegen fand ich das heute Morgen auch ganz spannend. In 15, 13, Eva, den Vers da schon nochmal lesen im Römerbrief.
Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allen Frieden im Glauben, dass ihr überströmt reich an Hoffnung seid in der Kraft des Heiligen Geistes.
Amen. Was mich gefreut hat, wir haben einen Gott der Ausdauer, wir haben einen Gott der Gerechtigkeit, wir haben einen liebenden Gott und wir haben auch einen Gott der Hoffnung. Weißt du, irgendwie, das freut mich, egal was immer wir brauchen, Gott ist der Gott, den wir brauchen. Wenn du Mangel hast, Gott hilft dir auf. Unser Herr hilft uns auf. Und wir haben sogar einen Gott der Hoffnung. Wir selber sind so kurz von der Hoffnung her gesehen, so kurzatmig. Aber wir haben einen Gott der Hoffnung, den wir ergreifen können. Wenn wir das, was wir hoffen, wenn es nicht gleich kommt, wir brauchen Ausdauer und wir haben einen Gott der Hoffnung, den wir ergreifen können. Gell, Abraham war schon alt, aber am Ende heißt dann doch, er hat gegen Hoffnung geglaubt. Ja? Und diese Hoffnung wurde nicht zuschanden. Amen. Einen Gott der Hoffnung. Also wenn immer ihr seid jünger, viele von euch sind doch jünger, schön. Wenn die Hoffnung ein bisschen braucht, zeigt, dann ist gut. Ihr wisst, wir haben einen Gott der Hoffnung. Zu diesem Gott können wir immer wieder kommen und sagen, stärke und richte die Hoffnung neu auf in mir. Dass ich von dem Bild von Abraham lerne und nicht versuche, die Hoffnung irgendwie anders zu erreichen, sondern du wirst erfüllen. Herr Jesus, jetzt muss ich ein paar Verse überspringen, weil ich brauche zu lang. Ich möchte nur zwei Verse bringen. In 2. Korinther 3 noch, Kapitel 2. Korinther 3, das Kapitel, und dann Vers 12 und 13.
Wenn wir also eine solche Hoffnung haben, gebrauchen wir großen Freimut und sind nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht ging, damit die Söhne Israel nicht das Ende dessen ansehen sollen, was aufhörte. Weiter.
Nö, das reicht 12 und 13. Was ich hier, was bringt hier Paulus als Bild? Er zeigt, unsere Hoffnung, die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir heute haben, die hat einen großen Unterschied zu der Hoffnung. Er vergleicht es ja mit der Herrlichkeit, die auf dem Angesicht von Mose war. Immer dann, wenn Mose hineinging in die Gegenwart Gottes, was war das Ergebnis? Weißt du, was dann passiert ist? Er ging zu Gott hinein, war eine Zeit lang bei ihm, kam raus, kennst du die Geschichte? Und dann war was mit seinem Gesicht passiert. Kennst du nicht, gell? Sein Gesicht hat geleuchtet. Stell dir mal vor, der war bei Gott in der Gemeinschaft und dann kommt er raus. Zuerst hat er es ja, als das erste Mal passiert ist, gar nicht gemerkt, kommt raus, steht vor allem, sein Gesicht strahlt und alle kriegen schon fast Panik. Und dann hat er sein Gesicht verhüllt. Und das Wort sagt, er hat es verhüllt, damit sie nicht sehen, dass es wieder aufgehört hat. Gell? Und das war aber war auch gut, weil dieses Aufhören dieses Strahlens oder dieser Herrlichkeit zeigt, dass der alte Bund vergänglich ist. Weißt du, es gibt nur eine Hoffnung, die Hoffnung, die bleibt, das ist die Hoffnung, die es im neuen Bund gibt. Deswegen war das auch für den Schreiber vom Hebräerbrief so grausam, wenn du siehst, wir haben eine ewige Hoffnung. Wir haben eine bleibende Hoffnung. Die Herrlichkeit, die Hoffnung im neuen Bund hat, sie wird nie aufhören. Ja? Im Gegensatz zum alten Bund, alles, was du dort bekommen hast, war nur zeitlich, war vorübergehend, weil es hat auf die Ware, auf den neuen Bund ja hingewiesen. Ja, es sollte ja nicht den neuen Bund, wenn du so willst, erfüllen, sondern es sollte darauf hinweisen. Der neue Bund ist ewig, herrlich und unvergänglich. Also auf was hoffen wir? Wir hoffen auf was, was unvergänglich ist. Unsere Zukunft, ich kürze jetzt ein bisschen ab, ich habe eigentlich noch mehr Punkte, aber ich kürze das jetzt alles in einem ganz kurzen Schnellkurs ab. Unsere Hoffnung ist einerseits, dass der Herr wiederkommt. Wir feiern den Tisch. Warum? Weil wir dort verkünden, der Herr kommt wieder. Und wir haben eine Hoffnung, so wie Paulus diese Hoffnung hatte, dass wir mit ihm auferstehen werden. Ja, wir sind schon in Christus auferstanden, aber das kriegen wir noch nicht so zu Gesicht. Gell? Trotzdem sterben wir. Wir haben schon so viele, die wir kennen, sind gestorben, obwohl auch Christus in ihnen die Auferstehung war oder ist. Aber eines Tages wird der Herr uns auferwecken. Und wir werden mit ihm und bei ihm sein. Und dieses bei ihm sein wird ein ewiger Zustand sein. Es ist eine bleibende Sache, nicht vorübergehend. Und die ist so wunderbar, dass sogar, es gibt einen Vers in Römer 8, da heißt sogar, dass die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt und wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Ja, den können wir vielleicht noch kurz lesen. Offenbarung 8. In Vers 19 ist es. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet sehr auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung wurde ja der Nichtigkeit unterworfen. Nicht aus ihrem Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Und auf die Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst freigemacht werden wird von der Sklaverei der Vergänglichkeit zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung insgesamt seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Und in Vers 24 heißt, denn wir sind auf Hoffnung gerettet. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Das heißt, auf der einen Seite ist die Hoffnung noch nicht sichtbar, aber auf der anderen Seite wird es kommen. Der Herr wird ein neues Zeitalter bringen. Wir werden nicht nur auferstehen, in Ewigkeit mit ihm leben, sondern er wird auch diese ganze Schöpfung umwandeln. Und so eine Hoffnung ist eigentlich etwas, das, da kann man sagen, die gilt wirklich festzuhalten. Wir setzen auf so viele Dinge Hoffnung, aber das, was kommen wird, was Gott für uns bereiten wird und bereitet hat, das ist wirklich etwas, das gilt zu erwarten. Auf das gilt es, ausgerichtet zu sein. Weißt du, die Hoffnung, auch was für eine Hoffnung wir haben, richtet auch unser Leben aus. Also ich habe manches in meinem Leben anders gemacht, weil ich diese Hoffnung hatte. Hätte ich sie nicht gehabt, hätte ich eben manches anders, hätte ich mich in manchen Punkten anders entschieden. Je nachdem, was du für eine Hoffnung hast, lebst du dein Leben. Gell, wenn du deine Hoffnung auf Geld ausrichtest, kannst du ja auch machen. Was machst du dann? Suchst den besten Job. Schaffst die meisten Stunden. Guckst, dass du irgendwie aufwärts kommst, damit du möglichst viel Geld verdienst. Wenn du die Hoffnung auf Gott setzt, dann ist dir das Geld nicht so wichtig. Vielleicht verzichtest du sogar auf einen gewissen Geldbetrag, um Gott zu ergreifen. Ja, je nachdem, was unsere Hoffnung ist, entscheidet es. Und dann noch ein letzter Vers in 1. Johannes 3. Herr Jesus, Amen. 1. Johannes 3. Das finde ich zum Abschluss irgendwo ganz interessant. Das sagt er dann, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also so ganz genau, sagt Johannes, wissen wir es immer noch nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden. Halleluja. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist doch eine wunderbare Hoffnung, oder? Ihm gleich zu sein. Eines Tages sehen wir uns an und wir werden in jedem von uns Christus sehen. Jetzt sehen wir auch schon Christus, aber da müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen. Da müssen wir noch unseren Glauben üben, ja? Also, wenn ich den Thomas anschaue und den Thomas mich anschaue, da müssen wir beide Glauben üben, gell? Aber in Ewigkeit braucht man immer Glauben üben, dann ist es sichtbar, ja? Ist aber nicht schlimm, das geht so, das ist so mit Hoffnung, gell? Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, so wie jener rein ist. Das finde ich schön. Einerseits in manchen Punkten ist es noch nicht so klar, aber wenn wir dieses Ziel haben, es hat auch Auswirkungen. Er sagt hier, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, so wie jener rein ist. Das heißt, ein Leben zu leben, oder egal oder anders ausgedrückt, abhängig von deiner Hoffnung lebst du ein unterschiedliches Leben. Ja, wenn du die Hoffnung hast, morgen sind wir tot und es war's, gibt's doch, oder? Was machst du dann?
Lass uns
essen und trinken, lass uns das Leben genießen. Was brauchen wir sonst, oder? Morgen sind wir eh tot. Das ist die Philosophie von vielen. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn du die Hoffnung hast, dass der Herr wiederkommt, dann ist Essen und Trinken nicht so ganz so wichtig. Auch wichtig, lass uns essen und trinken, nämlich den Herrn. Denn morgen kommt der Herr. Lass uns Speise austeilen, denn morgen kommt der Herr. Glücklich der Knecht, der seinen Mitknechten Speise austeilt zur rechten Zeit. Weißt? Überleg mal, wenn du weißt, der Herr kommt, dann bist du einer, der Speise austeilt. Wenn du denkst, der Herr kommt nicht, dann bist du einer, der futtert. Einmal futterst und einmal gibst. Einmal isch mit, aber guckst, dass der andere Speise empfängt und das andere Mal ist dir völlig egal, Hauptsache ich hab's. Ja. Das heißt, die Hoffnung, und deswegen finde ich es auch ein wichtiger Punkt, Ich wollte eigentlich heute Morgen zeigen, Hoffnung ist etwas sehr Wichtiges. Weil ohne die Hoffnung machen wir schlapp. Ja? Und Hoffnung ist etwas, das weist immer auf die Zukunft hin. Und es ist noch nicht sichtbar. Wir leben nicht im Schauen, wir leben im Glauben. Und oft wird unsere Hoffnung, unsere eigene Hoffnung geht zu Schande, weil wir uns eben Dinge erhoffen, die Gott so nicht gesagt hat. Gell? Gott hat zu Abraham nicht gesagt, du wirst in 2 Jahren einen Sohn bekommen. Du wirst schon in den 5 Jahren einen Sohn bekommen. Wie lange ging das, bis er dann einen Sohn bekommen hat? Weiß es jemand? Das ging jedenfalls von Ismael noch 13 Jahre, bis er seinen Sohn bekommen hat. Also er hat schon vor Ismael diese Verheißung bekommen, dann hat es nicht geklappt, dann kam der Ismael auf die Welt und dann gingen nochmal 13 Jahre ins Land, bis die Verheißung erfüllt wurde. Aber dann war sie auch noch nicht erfüllt. Warum? Wie viele Sterne waren da im Himmel? Also das war mit dem Zähler kein Problem, oder? Aber immerhin waren schon mal 2 da. Der Hagar, Sohn von der Hagar, der Ismael und der Isaac. Aber der Sohn der Verheißung war ein einziger da. Es war ein einziger da, ein einziger Stern. Oh Gott, hat, naja, mit der Menge hat es noch ein bisschen, aber immerhin schon mal einer. Auch nicht seine Vorstellung, oder? Hättest du, wenn du hochguckt hättest, gedacht, okay, ein Stern, wo sind die? Ich kann aber noch gut zählen, gell? Aber Gott hat gesagt, es werden so viele draus werden, dass du am Schluss nicht mehr zählen kannst. Und so ist es geworden, ja. Und deswegen ist Abraham ein schönes Bild. Wir hoffen und wir werden nicht zu Schande, wenn wir festhalten. Amen.